ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los.
Und hier sind wir wieder. Barbory und Rakas, wir orgeln uns durchs Alphabet. Hallo Ariana.
Hallo Judith. Also von dir angesagt zu werden, fühlt sich an, als wäre ich in meiner eigenen Matz quasi, in meinem eigenen Einspieler-Vorstellungsvideo. Toll.
Ich hoffe, ich spreche nicht undeutlich, weil ich habe einen Hustenbonbon und das klebt jetzt so oben am Gaumen,
ach,
so
schön,
an den Zähnen und verhindert, dass ich huste während des Podcasts. Und so habe ich auch die Tagesschau immer moderiert im Winter, wenn ich so einen leichten Hustenreiz hatte. Ich hatte dann währenddessen hatte ich so einen Hustenbonbon, das klebe ich dann so unter den Gaumen. Und dann spreche ich währenddessen. Also meistens hört man es nicht.
Wow.
Falls du es hören solltest, gib mir Bescheid.
Das finde ich wirklich erstaunlich, weil als ich noch jünger war als jetzt, da in der Schulzeit war das irgendwie cool, eine feste Zahnspange zu haben. Also natürlich nicht gesellschaftlich für uns als Kinder, sondern ich weiß nicht warum, wir fanden es irgendwie cool, eine Zahnspange zu haben oder hätten so gerne eine. Und als ich noch keine hatte, haben wir alles Mögliche gemacht, um so zu tun, als hätten wir eine Zahnspange und haben uns sonst was für Gegenstände irgendwie in den Mund reingeschoben. Und auch wenn ich versucht habe, so zu sprechen, als wäre nichts, das war nicht möglich. Deswegen frage ich mich jetzt und würde diesem Mysterium gerne auf den Grund gehen. Wie hat eine Judith Rakers es Jahre oder Jahrzehnte lang geschafft, mit einem Bonbon im Gaumen so zu sprechen, als wäre da nichts?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, wir sind ja öffentlich-rechtlich, ne? Ob ich die Marke nennen darf,
ja.
Aber es gibt so Halspastillen, die gibt es in der Apotheke und es gibt zuckerfrei und nicht zuckerfrei mittlerweile mit ganz vielen Geschmacksrichtungen. Ich habe immer Klassik und das ist bei mir das allerbeste Hustenmittel. Jeder muss ja so seins finden, aber Opernsängerinnen und Opernsänger benutzen das auch, weil das wirklich extrem beruhigt, diesen Hustenreiz. Und die ganze Zeit diese ätherischen Öle oder was auch immer da drin ist, abgegeben werden beim Lutschen. Und wenn es Hustenbonbon ausgelutscht ist, dann habe ich sofort 3 Minuten später wieder einen Hustenreiz. Aber während es im Mund ist und so ganz langsam so ätherische Öle abgibt, habe ich das total gut im Griff. Und deswegen musste es halt in diesen 15 Minuten Tagesschau einfach mit dabei sein und hat so unterm Gaumen geklebt. Das mache ich jetzt immer noch so.
Ohne dass es dir beim Sprechen ins Gehege kam.
Nee, das klebt so doll. Ich glaube, du würdest es auch nicht abkriegen, wenn du versuchst,
ich weiß, was du meinst.
Ja. Das klebt so richtig doll am Zahn von außen und hilft total. Also vielleicht ein kleiner Tipp für Leute, die irgendwie, gibt natürlich auch ganz viele andere Hustenbonbons, die man sich an die Zähne kleben kann. Bei mir ist es halt jetzt das, weil ich das irgendwie besonders gut finde und schmeckt.
Vielleicht sollte man das nehmen, weil manchmal versucht man doch Dinge zu kleben und es hält einfach nicht. Vielleicht sollte man, ich finde das ganz oft, wenn man einen Gegenstand benutzt und der funktioniert nicht in seiner ursprünglichen Art und Weise, sondern hat so einen ganz unangenehmen Nebeneffekt. Ich finde, das sollte man sich zunutze machen und genau diesen Nebeneffekt dann halt für andere Situationen nutzen. Das heißt, angenommen, man hatte die Garage zu so einem Bastelort sich umgebaut und versucht dann da fürs Laternenfest so einen Angelstab an so eine Kammer Pappschachtel zu kleben und es funktioniert nicht. Vielleicht sollte man das mit so einem Ipalat-Bonbon machen.
Es ist, man sagt doch immer, it's not a bug, it's a feature. Ne?
So, ganz genau.
Ja, genau, also Jorge González zum Beispiel.
Jorge
der so
González.
Undeutlich spricht, könntest du jetzt sehen, oh, der spricht ja immer so undeutlich. Bei ihm ist es ein Feature. Er ist der Mann, der so spricht wie kein anderer. Und,
Ey Judith, seit Ewigkeiten habe ich schon eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Hm? Und vielleicht wird sie dir gar nicht, also vielleicht magst du es nicht, dass sie dir gestellt wird. Da musst du sie trotzdem beantworten. Nee, aber dann kannst du einfach drüber hinweggehen. Aber jetzt hast du selber Tagesschau ausgesprochen und da kommt die Frage wieder auf. Jetzt muss ich sie einfach mal stellen. Und
zwar...
bei der Tagesschau, ich meine, klar, du hattest eine Redaktion, die dir die Themen vorbereitet hat, aber du warst ja wahnsinnig viel mit so tagespolitischem Weltgeschehen in Kontakt, ne? Und hast das dich damit auseinandergesetzt, das präsentiert, Schalten gehabt dazu. Und jetzt ist es, sagen wir mal, nicht mehr so großer Teil deines beruflichen Alltags.
Richtig.
Fehlt dir das manchmal? Weil ich kann mir vorstellen, dass du dich privat natürlich immer noch politisch informierst, aber fehlt dir das manchmal, dass das so ein präsenter Teil deines Alltags ist?
Nee, ich glaube, ich bin jetzt noch in der Phase, wo ich es genieße, dass es nicht so ein wahnsinnig überpräsenter Teil ist, weil die Nachrichtenlage derzeit ist ja nun wirklich alles andere als erfreulich. Und ich sag mal, als normaler Zuschauer oder Zuschauerin kannst du ja entscheiden, ne, wann du das konsumieren möchtest und wann nicht. Und wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht oder du irgendwie ein bisschen empfindlicher, sensibler bist, dann machst du vielleicht den Fernseher einfach auch mal aus und guckst dir vielleicht lieber einen Film an als die Nachrichten, weil es dich dann noch zusätzlich stresst. Und das konnte ich ja nicht. Also ich musste mich ja Tag ein, Tag aus mit den Themen beschäftigen und auch nachts. Bei Nachtschichten, bei Frühschichten, also du bist aufgewacht, bis in den Sender gefahren, es war 3 Uhr, du warst total übermüdet und schon wieder Mord, Totschlag, Krieg.
Ja.
Ja? Und immer, jede halbe Stunde und die neuen Entwicklungen und neue Opferzahlen und so. Und das war wirklich überpräsent in meinem Leben, im Sinne von, dass ich mich da einfach, ganz normal, es war ja mein Job, 8 bis 10 Stunden am Tag mit beschäftigt habe.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich mache das ja 19 Jahre lang gemacht und davor habe ich auch schon journalistisch gearbeitet, also Politik und das Interesse an Politik begleitet mich schon mein ganzes Leben, aber es war durch die Tagesschau und durch den Schichtdienst und am Wochenende und ständig, es war einfach so präsent, dass ich jetzt gerade genieße, ganz ehrlich, dass ich es im Moment wahrnehme wie ein ganz normaler Konsument oder Rezipient,
ja,
würde man ja sagen. Ich entscheide, wann ich mir das reintue und ich entscheide auch, wann ich es mir nicht reintue. Und das finde ich jetzt gerade wahnsinnig so entspannt irgendwie und schön.
Verstehe.
Und ich könnte mir vorstellen, jetzt ist ja noch nicht mal ein Jahr jetzt, dass vielleicht kommt es irgendwann wieder, wenn ich jetzt, weißt du, das, ja, man kennt das ja, ne? Man hat irgendwas überpräsent in seinem Leben und dann genießt man, dass es gerade mal weg ist.
Mhm.
Und dann kommt vielleicht wieder eine Phase, wo man das dann vermisst oder wo man das wieder mehr in seinem Leben haben will. Ich habe zum Beispiel auch meine Push-Nachrichtendienste im Moment ausgestellt auf dem Handy.
Meinst du so nachrichtliche?
Genau, richtig.
Mhm.
Weil ich im Moment gerade wirklich echt selber entscheiden möchte, wann. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, ich habe es neulich schon überlegt, ob ich es wieder einschalte. Weil das wird es langsam wieder wach, dieses Interesse und dieses, nee, ich möchte eigentlich schon noch informiert werden und auch eigentlich auch rund um die Uhr, wenn jetzt was passiert und so. Aber ich brauchte für mich erstmal jetzt so ein bisschen Abstand. Lustigerweise war das auch
damals. Ihr seid noch im Trennungsjahr.
Richtig, genau.
Die Politik und du.
Genau, stimmt. Also es ist ein blödes Beispiel, ne? Aber ich habe ja als Kind geritten. Und als ich dann das Pferd, was ich wirklich geliebt habe, und die Tagesschau habe ich ja auch sehr geliebt, als ich das abgeben musste, weil ich das nicht finanzieren konnte während des Studiums, habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre war ich nicht mehr in einem Reitstall.
Oh, das verstehe ich, ja.
Ich konnte auch im Urlaub nicht reiten, weil mir das Herz rausgerissen hätte, wenn ich es getan hätte. Ich brauchte da einfach Abstand und musste etwas völlig anderes machen. Und das ist, glaube ich, mit der Tagesschau auch so ein bisschen so. Dass ich habe das wirklich so gerne gemacht, ne? 19 Jahre meines Lebens, aber als ich mich dann entschieden hatte, jetzt Platz zu schaffen für andere Dinge, ne, die mir noch wichtiger geworden sind, für die ich auch Zeit brauche, das Bücherschreiben, das Entwickeln von Spielen, ja, von Produkten, wusste ich einfach, ich muss eine Entscheidung treffen und habe mich dann eben entschieden, diesen Teil meines Lebens jetzt erstmal so abzuschließen.
Mhm.
Und dann tut es mir gut, wenn ich dann Abstand kriege erstmal. So richtig Abstand. Und dann kann wieder eine Annäherung stattfinden. Also jetzt habe ich ja wieder Pferde, ne? Und reite und stehen bei mir im Garten. Also möglicherweise mache ich ja auch in 10 Jahren wieder eine Nachrichtensendung. Oder in 5
ja.
Jahren. Aber auf jeden Fall werden diese
Push-Nachrichten
kommen. Ja, genau. Also es könnte wieder mehr Anteil haben in meinem Leben. Also ich will das nicht ausschließen. Aber im Moment ist gerade so ein bisschen Detox.
Ja, interessant. Vielen Dank für die Beantwortung dieser privat interessiert motivierten Frage.
Ich musste übrigens vorhin dran denken, als du meintest Zahnspange, ne? Das war bei uns auch so. Ich bin ja ein bisschen älter als du, aber
ein paar Monate.
Ein paar Jahre auch. Ein paar Monate und ein paar Jahre. Aber ich habe genau wie du, ich hatte nämlich keine Zahnspange und wollte so gerne eine, weil ich nicht die Zahnspange toll fand und dieses Gefühl, was im Mund zu haben, was du beschrieben hast, sondern ich fand diese Dosen so toll, wo die Zahnspangen drin aufbewahrt wurden, weil das waren so Kunststoffdosen und die hatten so ein Glitzer.
Mhm.
Die hatten so Glitzerstückchen. Und
bei uns hatten die auch noch Duft. Hattest du das auch?
Ich hatte ja so eine Dose nicht und so nah durfte ich den anderen Dosen nicht kommen.
Gerichtlich musstest du einen Abstand von 50 Meter zu jeder Dose halten,
richtig,
weil du die sonst dir einverleibt hast.
Nee, aber das hätte ich wirklich gerne gehabt. Bescheuert, ne?
Ja, mein großer Traum hatte sich dann ja irgendwann erfüllt. Und ich durfte ja dann, weil eine glückliche Trägerin einer so erst losen oder lockeren Zahnspange und dann einer festen. Und ich hatte halt auch diese Dosen. Und ich hatte eine rote, die nach Erdbeere gerochen hat und eine grüne, die nach Apfel oder Kiwi gerochen hat. Es ist aber leider wie mit allen anderen Sachen auch, Judith, wie mit Männern und Geld. Man will es immer, wenn man es nicht hat. Und wenn man es hat, dann findet man es nur belastend.
Okay, sollen wir darüber sprechen? Findest du Bene auch belastend? Jetzt, wo du ihn hast und wo du ein Kind hast mit ihm?
Nein, aber man stellt sich die Dinge in der Ferne immer so schön vor und dann sind sie ganz nah dran und man denkt, ah, oh, ja, okay, vielleicht doch lieber wieder ganz weit weg. Nee, ja. Aber mit der Zahnspange war es auf jeden Fall auch so, dass ich mal dachte, oh, wie cool, dann kann man nicht richtig sprechen und dann spricht man so, weil man die Zahnspange drin hat und fühlt sich super cool. Und dann spricht man so, weil man die Zahnspange drin hat und es ist gar nicht cool und Essen bleibt hängen und alles tut weh und dann muss man sich so Gummis zwischen die Zahnspangen da hängen, damit der Kiefer angenähert wird und dunkle Zeit.
Ich sag dir jetzt ein Geheimnis.
Sag mal.
Ich hatte ja als Kind keine Zahnspange, ne? Mhm. Aber durch meine Weisheitszähne, als ich dann 19 war, hat sich mein Gebiss so ein bisschen verschoben. Und dann waren die so übereinander. Dann hatte ich auch so eine Zahnlücke und das war hier irgendwie so übereinander. Und es hat auch so ein bisschen wehgetan, also weil das einfach so ein Druck war.
Mhm.
Und dann wurden auch irgendwie zwei Weisheitszähne gezogen und dann waren die immer noch so schief. Und dann habe ich jetzt ich weiß gar nicht, wann war das denn? Vor 7, 8 Jahren oder so, habe ich mich entschieden, das zu korrigieren mit einer Zahnspange.
Mm.
Und zwar mit diesen, weißt du, diesen unsichtbaren, da setzt du so Schienen ein. Und dann setzt du dir da immer nachts diese Schienen ein und musst die ja auch tagsüber tragen.
Mhm.
Und ich hatte ja nun als Sprecherin einen Job, wo du eben nicht so, wie du gerade gesagt hast, mit irgendwas im Mund sprechen sollte. Also war das eine echte Herausforderung. Ich habe die dann rausgenommen. Natürlich zum Sprechen für die Tagesschau und nachher wieder eingesetzt. Aber als dann diese Prozedur abgeschlossen war, da musste ich so einen genannten Retainer eingesetzt bekommen. Also ich habe jetzt im Moment, und der bleibt da glaube ich jetzt auch drin, ich habe so eine, unten und oben habe ich so ein Draht, so einen kleinen, hinter den Zähnen.
Damit es nicht mehr zurückgeht.
Genau, das ist jetzt da drin. Und als das eingesetzt wurde, hat man das gehört, da habe ich so einen ganz leichten Essfehler gehabt.
Ah.
Und das war natürlich ein Problem. Als Sprecherin bei der Tagesschau. Und da musste ich dann wirklich, bin ich auch hingegangen zu den Tontechnikern, habe gesagt, pass auf, ich habe da diese Zahnspange und können wir da irgendwie mit dem S und so, ich muss noch ein bisschen üben. Und ja echt, da musste ich so ein bisschen üben, dass ich nicht mehr so mit der Zunge da dran komme, dass es eben, dass das S wieder sauber wird. Und jetzt ist es, glaube ich, also ich wurde dann auch nicht angesprochen, ist auch keinem aufgefallen, aber sie ist jetzt immer noch drin.
Wie witzig.
Das einzige Problem ist bei dieser festen Zahnspange, dass du nicht dieses kleine Kunststoffschächtelchen mit dem Glitzer bekommst.
Das kann ich dir geben. Wenn du willst, von mir.
Auch eins, das nach Erdbeere riecht?
Wenn ich das Rote noch finde, auch eins nach Erdbeere riecht.
Oh, das möchte ich gerne haben. Du kriegst mein gesticktes Kissen und ich krieg deine Erdbeerzahnspangendose.
Ey Judith, darüber müssen wir sowieso noch sprechen. Ich habe nur Angst, dass wir uns hier um Kopf und Kragen reden.
Wir sollen eigentlich über Sachen mit E reden, ne?
Ja, heute ist unsere 5. Folge und wir hatten gesagt, wir orgeln uns durchs Alphabet. Und das heißt, heute ist der 5. Buchstabe des Alphabets dran, E. Jetzt nur eine Frage. Wir haben ja bei 1+1, Freundschaft auf Zeit, einem Podcast vom SWR auch nochmal erzählt, wie es zu diesem Podcast hier kam. Und jetzt frage ich mich, haben wir da über deine bestickten Dekokissen geredet oder hier in unserem gemeinsamen Podcast?
Ich glaube, es war in dieser Recap-Folge, die wir gemacht haben, eine Woche vor Start unseres gemeinsamen Podcasts.
Weil eigentlich müssen wir die Leute dann nochmal ins Boot holen.
Du hast absolut recht. Ich habe dir erzählt, dass ich in Corona, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, hässliche Kissen gestickt habe. Handarbeit. Und weil ich eben keine Handarbeit kann, weil ich aber einmal alleinerziehenden Vater aufgewachsen bin, der mir eher beigebracht hat, was zusammenzubauen mit der Bohrmaschine, als was zu sticken, kann ich nur Kreuzstich. Also ist es ein Kreuzstichkissen. Und zwar sind sogar zwei, wenn ich ehrlich bin, mit einer Eule. Und das zweite Motiv, was ist eigentlich das zweite Motiv? Ich habe es ja geschickt. Was waren das nochmal?
Das Reh.
Ach genau, Reh und Eule. Und beide Kissen sind maximal hässlich und kitschig.
So hast du es zumindest verkauft.
Sie, Ja, ich liebe sie, weil ich habe sie halt selber gestickt mit Kreuzstich während Corona an mehreren Abenden während des Fernsehens und habe sie dann auch so zum Schneider gebracht, dass er so ein Hinterkissen noch dahinter näht und dann habe ich ein Inlay dafür besorgt und so und jetzt ist es draußen auf der Terrasse, habe ich so ein großes, wie so ein Daybed, so eine große Liege, wo ich immer Sommerkino mache und da liegen jetzt diese bestickten Kissen. Und ich habe dir schon ein Foto davon geschickt, weil du nicht glauben wolltest, wie hässlich diese Kissen sind.
Ja, und da muss ich auch, ich stehe zu meinem Wort. Ich hatte ja vorher gesagt, Judith, wenn, eigentlich möchte ich eins gerne haben als Kultpiece, als Kultaccessoire in meiner Wohnung, ein von Judith Rakers gesticktes Kissen. Und du hast zu mir gesagt, Ariana, wenn du die Kissen siehst, du wirst mich blockieren, weil sie so hässlich sind. Und du hast dein Versprechen eingelöst und mir später ein Bild davon geschickt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Ich finde sie wunderschön. Ich finde, sie sind ein, es ist ein Kultobjekt, beide, jedes für sich. Du hast ja sogar noch gesagt, dass die Farben durch die Sonne so ausgeblichen sind und die Eule dadurch so einen Psychoblick bekommt.
Total.
Das kann ich nicht bestätigen. Also ich finde die wirklich ganz toll. Und ich wollte dir das Messer nicht an die Kehle setzen. Deswegen habe ich gesagt, Judith, du bist mir keine Antwort schuldig, aber ich wünsche mir zu einem Feiertag, zu einem christlichen Feiertag deiner Wahl, würde ich mich nicht dagegen wehren, eins dieser beiden Kissen als Geschenk anzunehmen, weil ich sie wirklich, also wäre ein Eyecatcher für meine Wohnung. Und ich weiß, dass wenn Leute bei mir dran vorbeigehen würden und die würden dann sagen, ah, krasses Kissen, das mit
hässliches dem Kissen, was ist das Nein. denn in deiner schönen Wohnung? Ariana,
krass, sie würden sagen,
Kurzbrech, Glück. Dann kannst du sagen, ja, das ist von Judith, von meiner Freundin. Ich freue mich
und
auf
dann
diesen
würden,
Moment.
Ach, mega, würden die sagen. Das ist ja cool. Hat sie etwa während Corona den Kreuzstich geübt? Und ich würde sagen, ja, genau. Schön, dass du es siehst, Peter. Und die Geschichte wäre perfekt.
Würdest du mit deiner Labelmaschine dann auch Made by Judith Rakers auf dieses Kissen
mache ich.
Leben?
Wirklich, mache ich. Ich mache alles. Für dich und dieses Kissen mache ich alles. Und ich möchte es an dieser Stelle, jetzt habe ich es ganz offiziell gesagt, vorher habe ich es dir nur bei WhatsApp geschrieben. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wenn jemals dieses Kissen verpackt oder auch unverpackt den Weg zu mir findet, kannst du sicher sein, ich würde mich drüber freuen und würde ihm ein gutes Zuhause bei mir geben. Wir haben ja sowieso noch was offen, weil in einer dieser Folgen du auch gesagt hast, dass du so eine Gummipferdemaske hast oder zwei sogar und du wolltest mir die mitbringen. Wir treffen uns ja auch, sobald ich aus Spanien wieder da bin, im Dezember in Berlin, auch nochmal hier für unseren Podcast und wollen auch noch was zusammen essen gehen und ich werde dich daran erinnern, dass du bitte die Pferdemasken einpackst.
Ich glaube, das habe ich dir wirklich off the records erzählt. Mit diesen,
wirklich? Nee, ich glaube, das hast du mir...
Wirklich?
Das mit hast du mir in der Folge erzählt.
Die auch ja, in einem Berliner Fetischclub sicherlich Verwendung finden könnten. Aber ich weißt du, ich teile das jetzt gerne nicht nur mit dir, sondern ich teile es auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich mal anfange und ein Foto, also passend zu dieser Folge, veröffentliche auf meinem Insta-Kanal von dem Kissen, also von den beiden Kissen.
Mhm.
Und ich finde, wir sollten uns verabreden, dass wenn wir unser Abendessen machen mit den Pferdemasken, ob wir dann nun noch in den KitKat-Club gehen in Berlin oder nicht, mit Pferdemaske oder ohne, wir sollten auch das teilen.
Finde ich gut. Ja, so machen wir es.
So
und das Ergebnis hört ihr dann hier in diesem Podcast.
So, pass auf. Und jetzt reden wir über E, weil das ist eigentlich, also eigentlich wollte die Redaktion, dass wir uns unterhalten
eigentlich.
Über...
Ja.
Über Trendbegriffe, über Lifestyle-Begriffe oder was auch immer, die mit E beginnen. Und ich habe jetzt hier was ganz Spannendes, nachdem wir uns schon über Gummimasken unterhalten haben und Zahnspangen, nämlich das Wort Ernährungsformen.
Mm.
Was fällt dir dazu ein?
Da fällt mir sofort ein, dass ich mich schon nach diversen Ernährungsformen ernährt habe. Das fällt mir dazu ein. Ich glaube, die längste Phase meines Lebens, wo ich eine dieser Ernährungsformen gemacht habe, ich hoffe, das fällt überhaupt darunter, ist die, wie wird das ausgesprochen? Paleo, glaube ich.
Ja, oder Paleo, das, ne? Paleo?
Paleo oder Paleo, 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 es kommt von Paläontologie.
Paleo.
Genau. Hm? Steinzeiternährung quasi, so eingedeutscht. Und zwar geht es darum, möglichst naturbelassene Produkte zu essen und so wie... also die Theorie ist oder die Überzeugung ist, dass unser Körper und unsere Verdauungsorgane, unser Verdauungssystem sich so langsam anpasst, dass es quasi noch in der Steinzeit stehen geblieben ist und noch überhaupt nicht an unsere westliche und industrialisierte Ernährungsform und deswegen auch ganz viele Krankheiten und Verdauungsschwierigkeiten und so alle damit einhergehen. Und dass es für den menschlichen Körper und die menschliche Gesundheit so viel besser und von Vorteil ist, sich so zu ernähren, wie das, worauf unser Verdauungssystem noch ausgerichtet ist. Und das ist eben genau wie in der Steinzeit. Also Beeren oder Obst, Nüsse, unverarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Gemüse und ich glaube auch unverarbeiteter Fisch und Fleisch und eben nicht solche Sachen wie ein fertig abgepackter Caesar Salad mit einem Joghurtdressing in einem kleinen Plastikbeutelchen oder irgendwelche Tütensuppen oder Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte. Halt
oder
alles, was irgendwie.
Pudding oder Chips.
Genau,
oder so, ne?
Perfekt, genau. Alles, was irgendwie ein Verarbeitungsprozess durchgemacht hat und eben nicht so, wie man es an Baum oder Boden finden würde, den Weg in unseren Verdauungstrakt findet. Und das habe ich wirklich, wirklich lange gemacht, muss ich sagen. Wenn man jetzt fragen würde, ach toll, und hast du da irgendeine Art von Effekt bemerkt, muss ich traurigerweise sagen, es geht so. Also ich habe das Gefühl, aber das ist halt immer das, ne, mit Gefühlen, die sind nicht richtig validierbar. Ich habe mich irgendwie besser gefühlt. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass man das immer hat, wenn man sich gesund ernährt oder ein bisschen auf seine Ernährung achtet, dass man sich so irgendwie ganz, okay, sauber ist jetzt ein sehr komischer Begriff, aber man fühlt sich so ganz, leicht ist auch falsch, aber so diese Schwere, die man von fettigem und sehr zuckerhaltigem und süßem Essen hat und was mit viel Geschmacksverstärkern, ich fühle da immer so eine Schwere und so eine unangenehme Fülle, so ein unangenehmes Völlegefühl. Das hatte ich tatsächlich nicht, weil ich finde, selbst wenn man sich sehr, sehr satt isst, hat man sich halt mit Reis und Gemüse, also es klingt jetzt so langweilig, man kann da auch ganz toll abwechslungsreich irgendwie sich Essen zubereiten, aber es ist eine andere Form von Sattsein und das fand ich irgendwie so einen schönen Nebeneffekt. Ich hätte wahrscheinlich vorher zwischendurch und danach mal meine Blut- und Vitalwerte überprüfen lassen müssen, um zu gucken, ob es auch einen gesundheitlichen Effekt hatte. Aber du Judith, um es kurz zu machen, das ist das, was mir bei Ernährungsformen einfällt.
Ja, aber das ist toll, weil damit hast du eine sehr bekannte und beliebte Ernährungsart schon genannt, nämlich Paleo. Mhm. Und ich habe nochmal nachgeguckt, also Paläolithikum ist der Begriff für Steinzeit. Und daher kommt der Begriff auch für diese Ernährungsform. Du hast es genau richtig beschrieben, auf Zusatzstoffe und verarbeitete Lebensmittel wird verzichtet. Und alles das, was du gesagt hast, ist richtig. Und hier steht auch noch in meiner Liste, dass man auch Samen, also in Reinform, in Urform zu sich nehmen kann und aber auch Honig.
Ja, deswegen habe ich eine Kinderwunschbehandlung gemacht.
Das war im Rahmen deiner Paleo, okay?
Ja, also man kann da auch mit Fremdsamen arbeiten. Bei mir war es jetzt aber von meinem Freund und es hat dann auch nach vielen, vielen Versuchen zum Erfolg geführt. Das ist alles Teil meiner Paleo-Ernährung.
Das finde ich großartig. Kommst du aus der Kinderwunschklinik? Du, ich mache gerade Paleo.
Samen. Ja, ich habe heute war ein Samen dran.
Heute war ein Samen dran.
Aber entschuldige, Samen gehören auch dazu. Also Samen soll man auch, Samen soll man schlucken. Oh Gott.
Kann man, also gehören ist auch Samen? Mit dazu. Samen darfst du auch essen, genauso wie Honig, pflanzliche Öle, Eier, ne? Fleisch, Geflügel. Also viele glauben ja auch, dass Paleo, das hatte ich immer so gehört, dass das eine sehr fleischbezogene Ernährung ist. Das da hatte ich immer damit verbunden, weil ich dachte, da isst du halt vor allen Dingen Fleisch und Fisch und kannst halt die anderen Dinge irgendwie noch ergänzen. Aber jetzt hier in den offiziellen Verlautbarungen über Paleo steht davon nichts drin, dass man sich besonders konzentrieren soll auf Fleisch. Also ich glaube, das war eine falsche Info, die ich so im Kopf hatte. Aber das ist ja das Schöne, die Redaktion hat uns das hier so schön zusammengestellt, dass wir ein bisschen drüber reden können, weil Paleo ist tatsächlich nur eine Ernährungsform von vielen, über die gerade gesprochen wird, nicht nur auf Social Media, sondern grundsätzlich. Zum Beispiel der Trend des Clean Eating. Mhm. Den finde ich eigentlich ganz schön. Der geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast. Hier spielt auch, ne, also die Qualität der einzelnen Lebensmittel eine große Rolle und dass sie unverarbeitet sind. Also keine Fertiggerichte, keine verarbeiteten Lebensmittel mit Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln. Gekocht wird mit natürlichen, frischen Zutaten. Die Speisen werden schonend zubereitet, also wahrscheinlich eher dünsten, ne, als frittieren. Und vor allem regionale und saisonale Produkte kommen auf den Teller. Ich finde, das ist irgendwie sympathisch.
Mhm.
Ich kann es nur nicht durchhalten, aber so würde ich gerne essen.
Was hindert dich daran?
Es hindert mich daran, dass ich so sozialisiert bin, wie ich sozialisiert bin, nämlich durch meinen Vater. Der, hatte ich ja schon mal erzählt in einer Folge, einfach auch viel gearbeitet hat und ich war deswegen viel alleine und mit 10 schon. Und deswegen gab es bei uns eigentlich immer Fertiggerichte.
Mhm.
Also auch heute ist es noch so, obwohl ich ja meinen Garten habe, ne, und ganz viel selber anbaue und die Lebensmittel ja alle hier habe.
Stimmt, natürlich.
Ne? Also sowohl für Paleo als auch für Clean Eating. Ich habe Hühner, die legen Eier, die ich essen kann. Ich habe ganz viele Gemüsebeete, ich habe Hochbeete, ich habe einen Acker. Also ich habe, glaube ich, mindestens 70, 80 Gemüsesorten in meinem Garten. Auch ganz viele seltene Sorten, historische Sorten. Also ich könnte
Warte
mich,
mal, Judith, hast du gerade gesagt 70, 80?
Ja.
Ich glaube, so viele Gemüsesorten kenne ich nicht mal.
Doch.
Bist du dir ganz sicher?
Ganz sicher. Mhm.
Wirklich?
Ja, es sind sogar also Sorten, wenn ich jetzt wirklich auf die Sorten gehe, sind es sogar über 100. Aber ich habe jetzt auch Obst mitgezählt, ne? Ich habe das auch nicht gewusst, weil ich immer nur so meine klassischen 4, 5 Gemüse, die ich halt immer so im Supermarkt gekauft habe, so ungefähr Tomate, Zucchini. Ich fand Aubergine schon so, wow, früher so zu meinen Supermarktzeiten, ja. Und dann irgendwie Apfel, Banane und Orange und im Winter nochmal eine Mandarine. Das waren so eigentlich so die Kartoffeln. So das, was ich eingekauft habe früher. Aber mittlerweile habe ich halt ein riesen Arsenal von Gemüse bei mir im Garten und könnte mich deswegen auch in Sachen Clean Eating richtig gesund, toll, vollwertig, regional ernähren mit den tollsten Sorten, die du auch gar nicht kriegst im Supermarkt, weil die rote Beete ist halt geringelt, statt rot sieht aus wie ein Lutscher und die Erbsen sind lila und die Bohnen sind blau und der Kohlrabi ist auch blau und die Tomaten haben natürlich die dollsten Farben und Formen. Einige sehen aus wie Glühbirnen, andere haben eine Haut wie ein Pfirsich und so. Also einfach Sorten, die wir so nicht kennen aus dem Supermarkt. Ich könnte das alles machen. Aber
wäre da nicht dein Gewächshaus, in dem du Schokoriegel anbaust?
In dem ich Ravioli-Dosen anbaue. Nein, ganz ehrlich, immer noch, obwohl ich hier das habe, hole ich mir hin und wieder so ein Fertiggericht und eine Ravioli-Dose. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es schneller geht.
Mm, wirklich eine Dose Ravioli holst du dir?
Ich hole mir eine Dose Ravioli.
Echt?
Und weil ich bin unfassbar faul, was Zubereitung von Essen angeht.
Das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde nur Dosenravioli schmecken gar nicht. Die schmecken so nach Ferienlager.
Ich liebe das. Ich liebe, und das ist eben die Sozialisation, ich liebe den Geschmack von Fertiggerichten. Ich war neulich mal in einem Restaurant.
Den Geschmack von Kindheit, ja.
Und hab dann, also da gab es irgendwie, weiß ich nicht, völlig normales Gericht. Und ich habe das gegessen, habe gesagt, komisch, das schmeckt wie ein Fertiggericht. Und dann kam der Kellner und ich habe gefragt, ich so, sagen Sie mal, das schmeckt wie ein Fertiggericht. Woran liegt das? Und dann sagte der so, die sind die Erste, die das merkt. Wir haben vor 2 Monaten auf Convenience Food umgestellt. Es gibt ja ganz tolle Anbieter, die so Convenience Foods anbieten, ne? Für Restaurants. Da hast du dann so ganz totale Klassiker. Die werden halt dann irgendwie so vorgekocht in irgendwelchen Beuteln.
Warst du bei McDonald's oder wo, Judith?
Nein. In einem richtigen Restaurant. Es war so ein Hotelrestaurant.
Wirklich?
Weil die dann, wenn dann gibt es irgendwie Rouladen mit Spätzle, brauner Soße und weiß ich nicht. Und das ist dann aber ein Convenience-Food, weil natürlich auch in vielen Restaurants der Personalmangel so groß ist. Also in dem Restaurant, haben sie mir dann erzählt, haben sie einfach keinen Koch mehr gefunden und haben deswegen umgestellt auf Convenience. Und die haben mir erzählt, eigentlich kriegen sie total positives Feedback, seitdem sie das machen, weil es irgendwie besser schmeckt als vorher. Und noch keiner hat rausgeschmeckt, dass es sich um ein Fertiggericht, also es ist ja letztlich ein Fertiggericht, ein Convenience-Food. Ne? Es wird noch aufbereitet, vielleicht ein bisschen verfeinert, aber dann geht das so auf den Teller. Und ich, durch meine Sozialisation durch meinen Vater mit Fertiggerichten und Bofrost und so weiter, habe das sofort geschmeckt. irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, ich könnte so als Convenience-Food-Tester arbeiten.
Das finde ich beeindruckend.
In einem nächsten Leben. Weil ich das eben als Kind, ja, über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre immer zu mir genommen habe. Und dieses mal eben in 2 Minuten Ravioli aufwärmen und essen. Das ist immer noch, das wäre ja Quatsch, ne? Ich habe den schönsten Garten, den leckersten Sachen. Und trotzdem mache ich das hin und wieder nochmal. Einfach, weil ich dann Hunger habe und dann denke ich, ach komm, jetzt 2 Minuten nur warm machen. Ist jetzt einfacher als rote Beete-Suppe irgendwie erst vorkochen, auskochen, ja. Zubereiten, verfeinern und ja. Fertig.
Muss man ja auch erstmal machen. Ich habe auch meist den Kühlschrank wirklich voll mit ganz viel tollem Gemüse und dann hier noch eine Schale mit Gemüse und da noch irgendwie frische Tomaten. Aber dann mache ich den Kühlschrank auf und gucke mir das alles so an. Und ich meine, den Kühlschrank macht man ja aus einem bestimmten Grund auf, weil man Hunger hat. Ja. Und wenn ich mir die Sachen dann angucke und mir vorstelle, okay, wenn ich das jetzt alles mache, dann habe ich in 50 Minuten ein zauberhaftes Mahl auf dem Tisch. Dann denke ich mir auf gar keinen Fall, das sind genau 45 Minuten zu viel.
Genau.
Deswegen, ich kann es absolut verstehen. Ja. Nur, ich muss zugeben, meine Wahl würde dann auf was anderes fallen als auf Dosenravioli, weil nee, das ist für mich einfach, das ist so Hort-Zeiten oder irgendwie, ja, Ferienlager, wo ich denke, da gibt's für mich dann noch einen anderen Geschmack, den man sich schneller zaubern kann, weil damit catcht man mich nicht mehr. Meine Schwester und ich, wir waren früher auch Bofrost-Kinder, die sich mittags dann, weil meine Mutter gearbeitet hat im Krankenhaus, was aufgetaut haben oder warm gemacht haben, aber das ist nichts, was mir als nostalgisch positiv in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen.
Ich hatte jetzt aber auch ein schlechtes Erlebnis mit meiner Ravioli-Dose, weil die letzte Ravioli-Dose habe ich, glaube ich, vor 2 Monaten oder so aufgemacht und gegessen. Und das war zu dieser Zeit war diese Schneckenplage, die war ja in Deutschland. Also alle, die Gärten haben, wissen, es war also fürchterlich, weil das Jahr halt so super nass war und die haben sich vermehrt ohne Ende. Und mein ganzer Garten wurde bevölkert von Nacktschnecken. Und zwar rede ich davon, also es ist wirklich so, als wenn Stephen King oder Alfred Hitchcock bei mir so einen Schneckenhorrorfilm hätten drehen wollen. So, also es hatte biblische Ausmaße, wirklich. Und die sind überall hingekrochen. Ich war irgendwie mit meiner Freundin auf der Terrasse, wir haben irgendwie Wein getrunken und dann krochen die da an dem Sofa schon und die ganze Terrasse war voll. Man konnte seinen Fuß gar nicht mehr hinstellen. Da waren sie schon in meine Birkenstock-Schlappen reingekrochen, wo ich dann reinschlüpfte und da waren da auch welche und an mir dran hingen. Es war wirklich ekelhaft. Und in dieser Zeit habe ich Ravioli gegessen, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Musste wieder schnell gehen. Ich habe mir eine Ravioli-Dose aufgemacht. Und die Konsistenz so eines Ravioli im Mund, wenn du vorher diese Schneckenbegegnung hattest, das war so ekelhaft. Ich kriege jetzt schon wieder so ganz komisches Gefühl im Mund, weil ich habe das Gefühl gehabt, widerlich. Ich kaue gerade auf so einer Schnecke. Und möglicherweise hat dieses Erlebnis, weil seitdem habe ich keine Ravioli-Dose mehr aufgemacht, möglicherweise hilft mir das jetzt, runterzukommen. Ekelhaft.
Das ist wirklich ekelhaft. Und ich weiß, es gibt jetzt bestimmt viele Leute, die zuhören und entweder sich wahnsinnig über uns aufregen oder sagen, das darf man nicht sagen, jedes Tier in der Tierwelt hat irgendwie seine Berechtigung. Leute, es ist mir alles total egal. Es gibt Tiere, die finde ich ekelhaft. Für mich ist es zum Beispiel auch total absolut okay, wenn die Schnecken sich unterhalten und mich angucken und sagen, guck mal, ein Mensch, finde ich ekelhaft. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Haben Sie volles Recht zu, wirklich. Ich finde Schnecken eklig und ekliger als Schnecken sind nur noch Nacktschnecken. Schnecken, die nicht mal ein Haus haben.
Ja, von denen rede ich das ja auch. Weil die
Schnecken. Nacktschnecken.
Ja, ja, also die Schnecken mit dem Haus, die fressen dir dein Gemüse nicht weg. Und die haben sich auch dieses Jahr nicht so extrem vermehrt. Du musst übrigens unterscheiden zwischen den Schnecken, diese Nacktschnecken, die einfach so rot sind, so rotbraun sind, und denen, die diese Leopardenflecken oder Tigerstreifen haben. Das sind Tigerschnägel, so heißen die. Das sind die guten Schnecken. Die essen die Eier von den bösen roten Schnecken.
Oh, das ist ja ein Thriller.
Diese roten Nacktschnecken, das sind die, die das komplette Gemüse dir wegfressen. Also ich hatte hier angebaut und meine ganzen Beete waren leer gefressen. Und wir reden ja jetzt nicht von einer Schnecke, ich kann die auch anfassen. Ich finde die eigentlich jetzt nicht besonders eklig. Aber wenn das in solchen Ausmaßen kommt, also ich finde auch zum Beispiel einen Frosch irgendwie ganz niedlich. Aber wenn ich jetzt rausgehe und es würde Frösche regnen und weißt du, die sind schon an meinem Wintergarten, die Schnecken, hochgekrabbelt an dem Glas. Also du konntest den Fuß nirgendwo mehr auf den Rasen setzen. Ich habe davon Videos gemacht auf Instagram diese Saison. Bin dann nachts mal durch den Garten, habe das gezeigt mit der Taschenlampe. Es war eine Invasion. Es gab mehr Schnecken als Grashalme in meinem Garten. Das war einfach too much. Und deswegen, also Ravioli jetzt nicht mehr. Aber lass uns über was Netteres sprechen.
Kann ich verstehen.
Ich komme auf Ayurveda. Hast du dich schon mal Ayurveda-mäßig ernährt?
Ah ja, da kann ich dir was zu sagen. Und zwar, als ich schwanger wurde, das hat ja sehr lange gedauert, dann dachte ich, ach komm, jetzt machst du es mal richtig. Und dann habe ich mir so ein Buch geholt, das heißt irgendwie mit Ayurveda durch die Schwangerschaft oder so. Und ich dachte, ach, das stelle ich mir so toll vor. Dann rolle ich morgens so die Yogamatte aus und dann mache ich mir so einen warmen Tee. Und dann mache ich da so eine Yoga-Übung und mittags ein Reisgericht. Und dann abends atme ich nochmal durchs linke Nasenloch und dann geht es mir richtig gut. Und dann habe ich das ganze Buch durchgelesen und war... es hinterließ mich ernüchtert und teilweise geschockt, weil erstmal, ich würde mir morgens keinen warmen Tee machen, sondern ein heißes Wasser. Also ich weiß, dass es jetzt sehr überspitzt ist und so, aber all diese Dinge beruhen auf tatsächlichen Begebenheiten, weil nach Ayurveda, du musst es ja nicht machen, du kannst ja auch einen Tee machen. Aber da wird irgendwie gesagt, dass es für den Körper sehr, sehr gut ist, den Tag morgens mit einem heißen Wasser zu starten. Genau, Wasser, nicht Tee, sondern einfach nur warmes Wasser. Das habe ich gemacht. Es ist okay, man kriegt es irgendwie runter, aber geil ist es nicht. Und dann ging es darum, welche Lebensmittelgruppen man zusammen essen soll oder kann, welchen Abstand man dann zu wiederum anderen Lebensmitteln halten soll. Zum Beispiel nach Milchprodukten dann 5 Stunden warten, bis man wieder Getreideprodukte isst. Ich habe mir das alles durchgelesen und habe das Buch dann zugemacht, habe das vor die Tür gestellt in so einen Karton zu verschenken und habe mir gedacht, das ist nicht meine Religion. Also das ist wirklich eine Form des Lebens und der Ernährung, die ist mir zu anstrengend. Und ich verstehe es, wenn Leute darin aufgehen und sagen, ja, du darfst dir Ayurveda nicht anlesen, du musst es erleben, du musst es werden, du musst Ayurveda sein. Verstehe ich. Ich möchte nicht Ayurveda sein, weil wirklich, das ist mir zu anstrengend, darauf zu achten, was ich alles wie, wann sollte und was gut wäre und wann ich erst den vollen Effekt verspüre. Und deswegen habe ich mich da ganz schnell wieder von verabschiedet. Wie sieht's bei dir aus?
Hast du denn vorher mal geguckt, was für ein Typ du überhaupt bist?
Weil Pitta oder Vata oder so.
Genau, bei Pitta denke ich immer an Gyros Pitta, das mag ich übrigens sehr gerne. Also in der ayurvedischen Lehre steht hier auf meinem schlauen Zettel, gibt es drei sogenannte Doshas, Regelkräfte. Mhm. Alle Menschen besitzen Doshas Vata, Pitta und Kapha. Aber jeder hat eine individuelle Kombination daraus, die seine Konstitution bestimmen soll. Und bei den meisten Menschen sollen verschiedene Doshas stärker ausgeprägt sein. Und die Pitta-Typen zum Beispiel, die sollen Fett reduzieren und vor allem auf Gemüse, Obst, Kohlenhydrate und Eiweiß setzen. Vata-Typen, also Vata, also V-A-T-A, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, auf warme, leicht verdauliche Lebensmittel, und Kapha-Typen essen wiederum Obst und Gemüse, vor allem in warmer Form. Fleisch spielt in dieser Ernährungsform nahezu keine Rolle. Weißt du, wie man das rauskriegt? Was für ein Typ man
ja,
ist?
Ja, da gibt es so einen Test, den du machen kannst. Es gibt auch ein Lied darüber von den Pussycat Dolls. Dosha, wish your girlfriend was hot like me. Egal. ja. Dosha.
Nuscheln die?
da gibt es tatsächlich Tests, die man machen kann. Da geht es dann irgendwie darum, oh Gott, wie war das nochmal, Jude? Das ist jetzt doch auch allzu lang her, als dass ich mich dran erinnern könnte. Aber es gibt da muss man irgendwie so Fragen für sich beantworten. Und und dann kommt raus, was für ein Typ du bist. Also ob du dich in der Situation eher so oder so fühlst und ob du dich in eher diese Emotion oder die oder ob du das eher fühlst oder das, ist jetzt bestimmt sehr oberflächlich erklärt, und Menschen, die sich damit auskennen, hören das und sagen, nein, das ist ganz anders. Aber ich habe den Test genauso gemacht, wie es da vorgeschrieben war. Und und dann kommt eins davon raus und das bist du. Und dann zum Beispiel... Ich glaube, danach richten sich dann auch deine Aufsteh- und Zu-Bett-Geh-Zeiten. Zum Beispiel, manche Typen sind dann eher von diesen drei Grundtypen, die es gibt, die sollten dann eher die Morgenzeit für sich nutzen oder eher die Abendszeit oder eher viel warme Lebensmittel, sich mal ein schönes Kirschkernkissen auf die Gebärmutter legen oder eher so kühle Sachen, eher mal einen blauen Pullover anziehen, eher mal in den geografischen Norden statt in den Süden reisen, weißt du, so.
Okay, so weit geht
zu
das.
Viel.
Also, als ich jünger war, haben ganz viele, so in den 20ern, ne, so zwischen 20 und 25, da haben total viele meiner Freundinnen haben dann so Ayurveda-Kuren in Indien gemacht. Und dann sind die in solche Retreats gefahren und haben dann da so eine Fastenkur gemacht. Und da haben die auch Einläufe machen müssen. Also, damit der Darm gereinigt wird. Und dann sollte ich immer mit. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht.
Solltest du den Schlauch halten?
Ich möchte ihn weder halten, noch möchte ich ihn selber in meinen Popo stecken. Ich möchte das nicht.
Soll ich dir einen Schlauch in den Popo stecken?
Nein, ich möchte das nicht. Also wenn es sich irgendwie Genau, label ihn. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, möchte ich keinen Einlauf machen. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die darauf schwören. Gut, jetzt bin ich fast 50 geworden, ohne dass ich jemals einen Einlauf bekommen hätte. Also es scheint auch ohne zu gehen, aber möglicherweise ist es ja viel gesünder als mit. Und da kommen wir jetzt zur nächsten Theorie, weil ja bei diesen Einläufen es immer, glaube ich, ne, um Schlacken geht, die entfernt werden sollen. Aus dem Darm. Der Darm hat natürlich eine wichtige Funktion, wissen wir alle. Das ist ja auch mittlerweile erwiesen, ne, dass die Bakterien im Darm auch ganz viel mit unserem Wohlbefinden zu tun haben und dass die falsche Bakterienzusammensetzung auch zu Angstzuständen, depressiven Verstimmungen führen kann und die richtige Kombination auch zu einem, ja, zu einem guten Gefühl, zu einem guten Gefühl mit sich selber auch führen kann. Aber diese Schlacken kannst du ja nicht nur mit einem Einlauf wegmachen, sondern auch teilweise eben angeblich mit der richtigen Ernährungsform. Und das führt mich jetzt zu der Frage, ob du das Gefühl hast, dass du Schlacken hast, die entfernt werden müssen. Und wenn ja, wie du das machst.
Ja, also ich habe arterielle Schlacken. Das habe ich mal getestet, indem ich mir eine App runtergeladen habe und die habe ich mir dann auf mein Solarplexus gelegt und da war so ein Zeiger dran und der hat dann gezeigt, dass ich arterielle Schlacken habe und dann bin ich auf einen Kinderspielplatz gegangen und da gibt es so ein, wie so ein, weißt du, wie dieses Karussell, wo man so mit den Händen an so einem Rad dreht und dann dreht sich das immer schneller und je nachdem, wie doll du an diesem Rad drehst, dreht sich diese ganze Scheibe, auf der du stehst und das habe ich ganz, ganz doll gedreht und als ich mich ganz, ganz doll gedreht habe, wirklich so extrem doll. Das habe ich 10 Minuten ununterbrochen gemacht und dabei habe ich aber den Kopf nach oben gemacht und habe immer Richtung Westen geguckt, was wahnsinnig anstrengend war, weil das Rad dreht sich ja sehr schnell und immer habe ich den Kopf Richtung Westen gedreht. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie die Schlacken durch die Zentrifugalkraft nach außen getrieben werden und nachts, es war wirklich genau 10 Minuten und eine Sekunde. Da habe ich gemerkt, wie sie meinen Körper verlassen. Mhm. Durch die Aura sind die dann rausgeflogen. Und da, ich habe dann auch abends in den Nachrichten gesehen, da warst du aber nicht mehr bei der Tagesschau, sonst hättest du das präsentiert, dass ein Regenbogen sichtbar wurde über Berlin. Das war halt da, als die Schlacken meinen Körper verlassen haben. Und seitdem kann ich tatsächlich ganz stolz behaupten, ich habe auch so einen Ausweis von der Deutschen Ärztekammer, dass ich schlackenfrei bin.
Weißt du, und ganz ehrlich, ich finde es so schön, deine Ausführung. Ich bin sicher, dass einige jetzt versuchen, sich diese App runterzuladen, die man auf den Solarplexus legt.
Ich sag aber nicht, wie die heißt.
Weil sie auch Regenbögen gerne produzieren möchten. Ja, weil ich meine, du hast natürlich recht, man muss auch viel dran glauben und es ist wahrscheinlich grundsätzlich viel Fantasie dabei, aber diese ganzen Ernährungsformen haben ja tatsächlich oft auch einen ernsthaften Hintergrund, ne? Denn dieser Detox-Ernährungstrend, also der bezieht sich vor allen Dingen auf diese Schlacken offenbar, die man loswerden möchte. Und eben dieser Versuch, also Schlacken, von denen man noch nicht mal weiß, ob es die wirklich gibt, die wissenschaftlich nicht erwiesen sind, die dann irgendwie aus dem Körper zu kriegen.
Ja, ich habe auch lange, lange Zeit immer diesen, es gibt ja auch so ganz viele Ernährungsformen oder Fastenkuren und so weiter und so fort, die darauf abzielen, den Körper zu entgiften. Und dann bin ich irgendwann mal damit in Berührung gekommen, mit wirklich sehr viel Aussagen von Ärzten und Ärztinnen, die gesagt haben, also die jetzt nicht alle Ernährungsformen damit kleinreden, aber die sagen, alles, wo mit Giften und Entgiften geworben wird, das ist wirklich absoluter Bullshit, weil es gibt keine Gifte im Körper. Und ich habe mich dann viel damit befasst. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so gut wiedergeben, aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt und seitdem werde ich immer sehr hellhörig, wenn irgendwas beworben wird mit den Körper entgiften. Also es gibt bestimmt irgendwelche Abfallstoffe von irgendwelchen Lebensmitteln, vor allem diesen industrialisierten, über die wir jetzt viel geredet haben, also diesen weiterverarbeiteten, wie zum Beispiel irgendwelche Fertigprodukte mit Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen drin. Aber bei dem Wort Gifte, da bin ich jetzt tatsächlich dann, ich weiß nicht, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich seitdem, wenn ich was mit Entgiften und Giften lese, dann bin ich mal sofort abgeschreckt und denke mal, oh, Achtung, ich rufe gleich den Verbraucherschutz an.
Ja, ja, das stimmt. Und mir geht es nicht nur mit Giften so, sondern eben auch mit diesem Wort Schlacken. Weil das eben auch nicht belegt ist, dass es überhaupt Schlacken gibt es. Also es ist belegt, dass es diese Bakterien im Darm gibt, ne, und dass sie einen Einfluss haben auf unser Wohlbefinden, aber es hat offenbar mit Schlacken nichts zu tun. Und um das Thema jetzt, wir wollen ja auch noch zu deinem Begriff mit E kommen, mal abzuschließen. Ich sage nur mal ganz kurz, welche Ernährungsformen im Moment noch so rumgeistern. Ja? Mhm. Mischkost, Vollwertkost, Vegetarismus, Veganismus, das ist natürlich ein Riesentrend auch auf Social Media, klar alles. Dann Raw Food, also Rohkost essen. Paleo haben wir drüber gesprochen. Flexitarismus, das bin ich, glaube ich, also ab und zu Fleisch und Gemüse, aber also ab und zu Fleisch und Fisch, aber weniger. Dann Clean Eating, darüber haben wir geredet. Low Carb Ayurveda, Detox, Intervallfasten, Trennkost, basische Ernährung, Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin und Slow Food. Also, und das sind nur einige der Trends, die da im Moment stattfinden auf Social Media und anderswo, die uns erzählen wollen, wie wir uns ernähren sollten. Und alles hat dann irgendwie ab und zu mal so einen Trend hoch und wird dann 8 Wochen später oder 3 Jahre später schon nicht mehr praktiziert. Jedenfalls nicht mehr so in der Masse. Also ich erinnere mich noch, dass es eine Kohlsuppendiät gab, als ich so 20, 30 war. Haben alle nur noch von Kohlsuppe ernährt und versucht damit abzunehmen. Das habe ich jetzt zum Beispiel schon sehr lange nicht mehr gehört. Während andere Sachen wie Ayurveda auch mich schon mein ganzes Leben lang mit und ohne Einlauf begleiten. Also mich, wie gesagt, ohne Einlauf.
Ich mache Mischkost, ich misch alles.
Ja, ich bin einfach auch nicht so streng. Ich esse halt, ich esse viel Gesundes und ab und zu mal Ravioli.
So, und das finde ich ist doch das ein perfektes Fazit. Sich gesund ernähren und zwischendurch mal Ravioli aus der Dose.
Ja, man muss ja auch mal was gönnen zwischendurch. Man kann muss auch ja auch nicht mal immer leben, so akademisch Judith. Rangehen an alles, finde ich, oder?
Ja, finde ich sehr gut.
Was hast denn du noch? Ich bin jetzt echt durch, weil.
Soll ich auch mal einen Begriff? Du bist ja, richtig durch.
Ich bin
ne?
durch mit den Ernährungsformen. Mhm.
Soll ich mal einen Begriff ziehen bei mir?
Ja, bitte, bitte.
Okay, pass auf. Ich habe mir das ja hier alles nach Spanien, ich verweile ja immer noch in Spanien, habe mir das alles hier nach Spanien schicken lassen. Und da ist heute ein Flamenco-Tänzer angekommen, der stand vor der Tür und der hatte so eine, wie so eine Trommel mit und hat Flamenco getanzt. Und in dieser Trommel waren aber gar keine Dinge, die zu dem Musikinstrument gehören, sondern da waren die Begriffe, die unsere Redaktion mir geschickt hat. Und ich ziehe jetzt mal hier an dieser Stelle ein.
Können wir ja auch mal so einen Cowboy schicken.
Ja, der ist hier. Cowboy, Judith.
Wir können mal einen Cowboy schicken.
So, auf dem Begriff steht Eisbaden. Mhm. Ah ja, genau. Eisbaden, da geht es nicht einfach nur um eine Mutprobe, sondern es geht darum, das Immunsystem zu stärken, was nämlich erstmal eine Stresssituation für den Körper ist. Der Körper ist nämlich darauf ausgelegt, die Temperatur konstant zu halten, aber wenn man regelmäßig Eisbadet, soll das Immunsystem stärken und sogar vor Infekten schützen, weil der Körper reagiert auf diese niedrigen Temperaturen und schüttet Stoffe aus, die total wertvoll sind. Wie zum Beispiel Adrenalin, Endorphin und entzündungshemmende Stoffe. Und das heißt, dass er danach wohl schneller regenerieren kann in belastenden Situationen. Deswegen machen das viele Leistungssportler. Ach. Aber auch, ganz bekannt, Wiegald Boning, der eisbadet seit über 800 Tagen jeden Tag und teilt das auch bei Instagram, bei Social Media.
Ja, ich folge dem, ich sehe das immer. Mhm.
Ja, und hat es dich schon mal gecatcht? Also hast du gedacht, Wiegald, mach mal einen Platz frei, ich komme auch?
Auf gar keinen Fall. Ich bin totaler Warmduscher und Heißbader. Und auch wenn ich ins Meer gehe, ich bin ja viel an der Ostsee unterwegs, weil ich Rügen so liebe. Es ist mir eigentlich immer zu kalt, das Wasser. Und ich muss dann auch ganz lange, weil ich immer denke, ich kriege sonst einen Herzinfarkt. Und dann muss ich mich so mit Wasser so vollspritzen erstmal, bevor ich mich traue, ganz reinzugehen. Also ich kann mit kaltem Wasser überhaupt gar nichts anfangen. Wie ist das bei dir?
Aber hast du es schon mal probiert oder stellst du es dir nur schrecklich vor?
Nee, ich gehe aber dann auch relativ früh im Jahr dann schon mal in die Ostsee und da ist es dann kalt. Und natürlich war ich auch schon mal in so einem Eisbecken, irgendwie nach der Sauna oder so. Aber es ist, ich finde es schrecklich. Also es ist überhaupt nichts, was ich genieße. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf mich einen positiven Einfluss hat, wenn ich das so ungern mache. Weiß ich nicht. Also wird es wahrscheinlich haben, aber ich finde es ganz, also ich möchte das nicht. Möchte ich lieber krank sein, glaube ich, als regelmäßig in so ein Eisbad gehen zu müssen. Lieber zweimal eine ordentliche Erkältung im Jahr.
Dann habe ich eine Entweder-Oder-Frage für dich. Was würdest du eher machen? Entweder Eisbaden oder ein Einlauf?
Eisbaden.
Ah, dann ist es wohl doch nicht so schrecklich, Judith.
Nee, aber die Kombination stelle ich mir schlimm vor. Stell dir mal vor, du bist in so einem kalten Becken und hast dann da einen Einlauf.
Das war nicht Teil der Aufgabe. Aber das finde ich noch schöner.
Damit es vielleicht wieder ein bisschen wärmer. Nein, komm,
ja, ich muss mir das gerade mal vorstellen. Also man kriegt ja dann Wasser in den Hintern gepumpt und dann kommt da der flüssige Stuhlgang wieder raus. Es wäre natürlich schon, also das würde dir beim Eisbaden insofern helfen, als dass ich glaube, du hast recht und die Temperatur würde sich erhöhen. Das heißt, man würde von einer wohlig warmen, braunen Wärme umhüllt werden.
Genau. Im und du würdest Fall. Dann sagen, ist gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe.
Wortwörtlich. Könnte das nicht auch eins unserer Dates werden, dass wir uns im Eis...
Oh nee. Oh, bitte nicht, ehrlich.
Eins davon. Eisbaden.
Kann ich noch ein Kissen sticken, bitte? Ich möchte nicht ins Eisbad.
Dann Einlauf. Eins von beiden musst du mit mir machen, sonst räume ich deine Schubladen nicht auf.
Ach so. Ja, dann lieber Eisbaden. Also wenn du dafür meine Schubladen aufräumst, ne, dann gehe ich auch mit dir ins Eisbad. Ehrlich. Das ist ja nur kurz. Man muss sich kurz zusammenreißen, geht man da rein und dann geht man wieder raus und hat aber dafür mehrere Monate lang eine aufgeräumte Schublade, bis ich sie wieder zugemüllt habe.
Das und ist, dann musst du wieder ins Eisbad.
Da bin ich sehr pragmatisch.
Ja, neben Wiegald Boning ist ja ein sehr berühmter Eisbader Paul Ripke, ne? Man kennt ihn.
Ja, aber den habe ich noch nicht beim Eisbaden beobachtet.
Doch, der hat eine Eisbadetonne auf seiner Terrasse.
Aha.
Und ich habe den besucht vor 2 Jahren, weil ich nämlich einen Roadtrip an der US-Westküste gemacht habe und der wohnt ja in Kalifornien. Und dann war ich ihn besuchen und dann meinte er zu Bene, zu meinem Freund und mir, so, jetzt müsst ihr aber auch in meine Eistonne rein. Und dann dachten wir uns, ja, einmal in den USA, warum nicht? Nee, wir waren schon öfter da, aber dachten uns, dann machen wir das. Und dann haben wir uns Badesachen angezogen und sind da bei ihm auf die Terrasse in diese Tonne da rein. Und ich muss sagen, es war am Anfang, er hat mich dann da noch, ich glaube, das macht er extra, so absurd vorbereitet, dass er gesagt hat, Achtung, es könnte sein, dass dir schwindelig wird. Das könnte sein, du musst ganz ruhig weiteratmen, ganz ruhig weiteratmen. Und ich habe da sonst was erwartet. Das heißt, ich habe mit was so Schlimmem gerechnet, dass es dann, das ist ja eigentlich ganz gut, eigentlich immer nur besser werden kann. Und genau so war es auch. Es war natürlich schweinekalt, aber irgendwie fand ich es auch ganz angenehm. Und ich konnte mir, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte, es jeden Tag zu machen. Wenn dann tatsächlich nur, wenn ich auch in Kalifornien leben würde, glaube ich. Weil danach sich in so eine graue deutsche Nebelsuppe reinzubewegen, das finde ich jetzt nicht so eine attraktive Vorstellung. Aber wenn man da wirklich da scheint, wo wo die Sonne scheint, wo die Sonne zu Hause ist, dann könnte ich mir das vorstellen, weil es hat schon so einen Eventcharakter. Ich würde es aber genau deswegen auch nur in Gesellschaft machen, mit anderen Leuten zusammen, weil wenn ich mich selber dazu überwinden müsste, das würde ich, glaube ich, auch nicht packen. Aber zum Beispiel, wenn wir beide in einem Haus wohnen würden, wir beide auf einer Farm in Kalifornien und wir wüssten, jeden Morgen um 9.16 Uhr treffen wir uns an einer Eistonne und steigen da mal kurz zusammen rein. Das wäre zum Beispiel was, da würde ich mich zu hinreißen lassen, sage ich ganz ehrlich.
Ich nicht.
Ja, dann gehe ich halt mit deinem Pferd in die Eistonne.
Ich kann mir so viele schöne Dinge vorstellen, die wir zusammen machen. Und ich wirklich auch Sachen, wo ich mich überwinden muss und so. Aber Eisbaden, Ariana, das ist so ungemütlich.
Ich zeig dir die Welt des Eises, Judith. Ich zeig dir die Welt des Eises. Doch wirklich, es hat was.
Hast du eigentlich Ski?
Hasse ich. Ich zeig dir die Welt des Eises doch nicht.
Weil wir hätten ja mal... Skifahren liebe ich.
Nee, also ist schrecklich.
Nur, ist nicht kalt. Also aber Sport in der Kälte finde ich gut, aber Baden in der Kälte...
Nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe es nämlich oft gemacht als Kind und ich diese unfassbare Geschwindigkeit gepaart mit diesem unfassbaren Abstieg, also dieses, was ist das Gegenteil von steil? Also es geht steil bergab einfach.
Ach so.
Ja, nee, es ist schon steil, aber nach unten. Abhang, genau, nicht nach oben. Ich gucke da dem Tod ins Auge jedes Mal. Und was ich ganz schlimm finde, zum Beispiel, ich mag Geschwindigkeit auf dem Pferd. Ich liebe es zum Beispiel, am Strand entlang zu galoppieren oder einen Berg mit einem Pferd runter. Da sollte man jetzt nicht galoppieren, aber wenn ein Pferd einen Berg runterklettert oder runtersteigt, dann sitze ich da drauf. Finde ich auch alles in Ordnung. Ich glaube, das, was ich am Skifahren und an Schneesport quasi allgemein hasse, ist... wie nennt man das? Wintersport.
Ja.
Es macht mich hochaggressiv, wenn ich in Berlin oder in einem anderen Schneegebiet deiner Wahl langlaufe, also auf normalen Schuhen, und man hat diesen Moment, dass man rutscht. Ich habe wahrscheinlich, Ich habe Trust Issues, ich habe ein Vertrauensproblem. Ich stelle den Fuß ab und denke jetzt, ich laufe ganz normal da lang und dann rutscht man so zur Seite weg und ist immer kurz davor hinzufallen. Und ich habe so eine Angst davor, das ist wie diese Vorstellung, dass man im Schwimmbad ausrutscht und mit dem Hinterkopf auf diesen Kachelboden da knallt. Ich finde das ganz schlimm, dieses Wegrutschen. Und das passiert einem ja beim Skifahren auch, dass man so wegrutscht so ein bisschen. Wenn man ein erfahrener Skifahrer, eine erfahrene Skifahrerin ist, kann man natürlich den Ski irgendwann beherrschen. Man wird der Meister des Skis, man dominiert den Ski. Aber da bin ich nicht. Ich bin noch das, der Ski dominiert mich. Ich rutsch weg. Der Schnee ist mein Gebieter, der sagt mir, wo es lang geht. Und das, ich hasse das, weil ich rutsche immer nur weg und ich kriege dann so einen Herzstolperer. Mein Herz setzt so einen Schlag aus, weil mich das so erschreckt, dieses Wegrutschen. Und nee, das ist einfach wirklich nicht meins. Es ist gar nicht meins. Ich hasse
das. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand Angst vom Rutschen, vom Wegrutschen hat. Aber also hast du dann so Bilder im Kopf wie bei dem Schwimmbad? Du hast ja gesagt, du stellst dir vor, dass du dann mit dem Kopf hinten aufschlägst. Also hast du dann Angst vor einer Verletzung oder ist das Gefühl des Wegrutschens an sich, das dir missfällt?
Es ist an sich das Gefühl des Wegrutschens, aber weil das ja natürlich auch eine Folge hat, zum Beispiel hinfahren oder so wie es mir dann als, keine Ahnung, 14, 13-Jährige mal passiert ist, dass sich die Skier so verkeilt haben und ich mir das Knie weiß nicht, da ist irgendwas, eine Platte rausgesprungen oder so. Ja, irgendwas ist da komisch und das ist mir dann in den Kopf gewandert und bis heute ist es da. Also irgendwas stimmt da nicht mehr. Aber ja, man verletzt sich ja. Manche verletzen sich doller, manche verletzen sich ein bisschen weniger, aber das ist mir egal. Verletzung ist für mich, Verletzung ist Verletzung und das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass sich da meine Beine verkeilen. Ich möchte nicht da, dass ich mir den Ski irgendwie in den Bauch reinramme. Ich will nicht mit dem Gesicht nach vorne einen Berg runterfallen. Ich möchte nicht mit anderen Leuten zusammenkrachen. Ich will nicht 150 km/h fahren und die Kontrolle über die Skier verlieren und dann so den Abhang darunter segeln und nicht. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich konnte einfach nicht stoppen und dann, ja, du musst die Pizza mit den Skiern machen. Mach mal die Pizza. Ja, was für eine Pizza. Ich fahre hier 50 km/h und kann nicht anhalten. Und dann versuchst du halt doch so quer zu fahren, weil es dann immer heißt, quer zur Abfahrt oder hier, ne? Ja, und dann landet man da im 3 Meter hohen Pulverschnee, fällt dann da rein, dann ragen da nur noch so die Skier raus, dann muss die Bergwacht einen finden. Oh, ich finde es einfach ganz schlimm. Dann striegel ich lieber mit dir einen Pony und miste irgendwie eine Box aus und galoppiere mit dir irgendwie mal über die Felder.
Ja, da guck mal, da haben wir doch einen gemeinsamen Nenner. Skifahren tue ich sehr, sehr gerne. Das habe ich schon als Kind gelernt. Und lustigerweise mein Vater, über den wir ja heute schon mal gesprochen haben, der hat erst also Mitte 60, das erste Mal ist er mit in den Skiurlaub gekommen, weil er immer gesagt hat, er als Physiotherapeut darf sich das nicht leisten, hinzufallen, wie du sagst, einen Unfall zu haben und hat irgendwas an den Händen, das ist ja seine Lebensgrundlage, die Existenzgrundlage, hat er immer Angst vor gehabt. Und als er in Rente gegangen ist, habe ich gesagt, Papa, jetzt keine Ausrede mehr. Und da habe ich ihn dann mitgenommen in den Skiurlaub und dann ist er wirklich mit Ende 60 zum ersten Mal auf Skiern gestanden, war zum ersten Mal auch in der Natur, weil wir haben jetzt nur über den Sport gesprochen, es ist ja auch ein wahnsinniges Naturerlebnis, ne? Wenn du irgendwie in den Alpen, in den Bergen bist und du bist so weit oben im Skigebiet und guckst dann auf diese schneebedeckten, glitzernden Berge, schon keine Bäume mehr, alles weiß und klarster Himmel und du spürst die Wärme des Sonnenlichts und hast gefühlt um dich rum 23 Grad, stehst aber auf Schnee und kannst dann da irgendwie dann als Gruppenerlebnis ja auch Spaß haben. Es ist ja auch ein sehr geselliger Sport, so ne? Schön einkehren in eine Hütte, wo es warm ist, was leckeres
saufen.
Essen, so eine Brotzeit. So saufen war ich noch nie so im Skiurlaub und wie heißt das? Après-Ski. Das ist irgendwie, das finde ich nicht so. Also früher,
aufteilen
aber,
dann. Wir machen einfach, du machst diesen Skifahrteil und ich übernehme das Saufen für dich.
Ich habe versucht, dich durch meine Schilderung der Natur noch irgendwie zu überzeugen, dass wir das mal gemeinsam ausprobieren können, aber ich glaube,
Guck mal, Judith, das ist, ich weiß, dass ganz oft so Musical- und TheaterdarstellerInnen und eben auch Fußballspieler zum Beispiel, Fußballspielerinnen, dürfen vor wichtigen Spielen oder halt bei Musical vor Aufführungen nicht Skifahren.
Ja, reiten aber auch nicht.
Ja, ach so, okay, aber also, weil die Verletzungsgefahr so groß ist. Und da frage ich mich, wenn eine Sportart schon so prädestiniert ist, sich zu verletzen, dass man sie vor wichtigen Spielen, vor wichtigen Theater-Musical-Aufführungen nicht ausführen darf, warum um alles in der Welt sollte ich es freiwillig tun?
Weil du auch reitest. Reiten gehört genauso wie Skifahren.
So
ja, genau.
Reiten aber gehört
genau wie
süß.
Skifahren zu den Risikosportarten. Also manchmal werden wir auch solche
Fragen. Das klingt jetzt wieder attraktiv, finde ich, wenn du sagst so
Risikosportart.
Risikosport. Das finde ich ist so bei einem Date ist was man am Anfang auspacken sollte. So wenn die Person das Gegenüber dann so ein bisschen gelangweilt fragt, ja und was machst du so? Und dann guckt man so ganz verschmitzt und sagt, ja ich mache in meiner Freizeit eine Risikosportart. Plötzlich wird man total interessant.
Ja oder sogar ich mache ausschließlich Risikosportarten. Ich fahre Ski
und
ich reite.
Du bist einfach eine mysteriöse Frau.
Aber ich verbinde es auch nicht so mit Gefahr wie du. Also in der Tat ist mir beim Reiten, gut, das mache ich auch öfter, aber schon mehr passiert, unfallmäßig, als beim Skifahren. Ich hatte auch schon Unfälle beim Skifahren, aber beim Reiten eigentlich mehr, muss ich sagen.
Das trotzdem ist reine Statistik.
Beides. Ja. Aber weißt du, wisst ihr ja gar nicht bei R wie Reiten oder bei S wie Skifahren. Wir sind eigentlich bei E wie Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsformen. Und was war eigentlich dein E-Begriff gerade?
Meins war Eisbaden.
Eisbaden, genau. Guck mal, das habe ich verdrängt, weil ich so fürchterlich finde. Ich finde, wir haben damit immerhin zwei Begriffe durchgeorgelt. Die Redaktion denkt natürlich immer, wir schaffen 10. Aber
ich kann
so
noch
ist
einen dritten
halt.
Sagen.
Jetzt noch? Wir sind schon wieder zu Ende.
Der dritte wäre wie Ende.
Ach so, E wie Ende.
Praktisch,
ja,
oder? E wie Ende, denn wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wir nehmen uns, glaube ich, jedes Mal, entweder offiziell oder inoffiziell vor. Nächstes Mal machen wir aber mehr Begriffe, weil wir kriegen ja immer so viele Zettelchen. Am Ende schaffen wir doch nur 2 oder maximal 3. Aber ist doch auch schön, oder? Ist doch schön, Judith. Gib doch mal zu, ist doch schön.
Ich finde auch, und wir wurden ja schon gefragt, ne, von den Hörerinnen und Hörern, ob denn dann, wenn das Alphabet zu Ende ist, auch der Podcast zu Ende ist, unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und das haben wir uns ja auch schon gefragt, ne? Wie das ist, wenn wir eigentlich dann das ganze Alphabet durchgeorgelt haben. Das Schöne ist, wir lassen so viele Begriffe rechts und links am Wegesrand liegen, weil das wir uns verquatschen, dass wir auch theoretisch noch weitere Staffeln machen könnten.
Und mein Vorschlag wäre, dass wenn wir mit dem Alphabet einmal durch sind, machen wir mit Zahlen weiter. Also dann gibt es eine Folge zu 1, eine zu 2, eine zu 3 und so weiter. Was hältst du davon?
Ja, wir könnten auch was zu Tieren machen.
Ich denke, wir machen das mit den Zahlen. So. Schön war's wieder mit dir, Judith. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und auf den Buchstaben F wie Freude.
Ja, ich freue mich auch. Ich wünsche noch ganz viel Spaß und widme mich jetzt wieder meinen Tieren, die hier von dir nicht gewollt werden als Thema unseres Podcasts.
Doch, doch, auf privater Ebene liebe ich sie über alles. Weißt viel so? Mehr als Shia zum Beispiel.
Ja, ich nutze einfach weiterhin meinen Instagram-Kanal dafür, um mich diesem Thema zu widmen.
Ich sag mal, bis nächsten F wie Freitag, ne?
Ja, adieu.
Bis dann.
Hasta tschüss. La vista, Baby.
Toll.
Das war Barbory und Rakas, ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Hosts Ariana Barbory und Judith Rakas.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barboryundrakas@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional. Weird Animals.
Euer neuer Lieblingspodcast, Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnellgerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen, ja, tatsächlich.